Kommen wir jetzt zum spannenden Vortrag Security Fuck-Ups Version 2020. Er wird gehalten von Hetty. Hetty lebt in Wien und er wird dafür bezahlt, dass er Sachen kaputt macht. Und ja, im Endeffekt, man hört schon raus, er hat Leidenschaft für IT-Security und ja, so den typischen Geek-Stunt. Und er ist einer der Vorstandsmitglieder im Hackspace Meta Lab. In der Freizeit macht er so Community-Kram, so auf dem Kongress abhängen, auf dem Camp abhängen und ja, alle Sachen mitgestalten. Und er ist natürlich auch im Chaos Club Wien unterwegs. Ja, und am Wochenende manchmal so netten Capture the Flag-Wettbewerb mit dem We Own You Crew. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, da gibt's bestimmt jetzt ganz viele spannende Insights, weil, wenn wir uns überlegen, 2020 haben wir ja ganz viel über Sicherheit gelernt. Wir haben also viel, wenn man sagt, Sicherheit ist die Abwesenheit nicht akzeptierter Risiken. Wir haben viel über Sicherheit im Gesundheitsbereich gelernt. Wir haben selber gelernt, mit Risiken umzugehen und was es bedeutet. Und wenn man sich das anguckt, also wir hatten jetzt gesundheitlich ein ziemliches schlechtes Jahr und bei Security-Lücken gab es, glaube ich, auch ein, zwei lustige Security-Fuck-Ups. Und da bin ich mal gespannt, was da gleich kommt. Und an der Stelle übergebe ich einfach das Wort an Hetty. Viel Spaß.
Ja, schönen guten Abend allerseits. Ja, ihr seht schon meine Slides, die sind schon sehr besonders, genauso besonders wie das Jahr 2020, sowohl mit Corona als auch mit der IT-Sicherheit. Wie ihr schon wisst, ist mein Talk auch sowohl für IT-Expertinnen als auch für Laien gut verständlich und ich werde euch in alle Dinge einführen und euch die Sachen erklären. Kommen wir zur IT-Sicherheit. Im Endeffekt besteht die aus drei Grundpfeilern plus dem Element Neuland und wenn man das halt kombiniert, ist das die Realität. Ich werde euch dann auch gleich zeigen, wieso, weshalb, warum. Die drei Grundpfeiler ist die CIA-Triade. Und als erstes, wenn ihr CIA hört, denkt normalerweise an die Central Intelligence Agency, also die der amerikanische Geheimdienst. Aber die CIA ist nicht nur das, sondern die CIA ist auch diese Triade aus Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, diese drei Elemente, sind der wichtige Bestand, die fundamentalen Aspekte von IT-Sicherheit. Kommen wir zu dem Security 101. Es gibt immer wieder so viele verschiedene Abkürzungen und Fachbegriffe, wenn man irgendwelche Artikel liest zur IT-Sicherheit. Es gibt CV, RCE, Out-Bypass, Responsible Disclosure, CVSS. Also so viele Begriffe und oft weiß man nicht, wofür die stehen. Und da möchte ich gerne ein bisschen aufklären, was die heißen und auch Beispiele dazu auch zeigen. Kommen wir zum ersten Begriff, CVE, Common Vulnerabilities and Exposures. Memphis ist eine Nomenklatur für Sicherheitslücken. Da unten ist auch ein Beispiel, CVE 2017-0143. Memphis werden Sicherheitslücken, wenn die gemeldet werden, von der Mieterorganisation Namen vergeben, mit einer eindeutigen Kennung im Endeffekt. Zum Beispiel die untere CV ist im Endeffekt die CV für WannaCry, für die SMB-Sicherheitslücke, die da für einiges an Ärger gesorgt hat und für sehr hohen wirtschaftlichen Schaden verursacht hat. Das ist diese eindeutige Kennung für diese Sicherheitslücke. Mit CV kombiniert gibt es auch das CVSS, das ist Common Vulnerability Scoring System. Das ist ein Scoring-System, das zwischen 0 und 10 Punkten wert ist. Und je höher das Scoring ist, desto fataler ist die Sicherheitslücke. Also wenn man eine Sicherheitslücke hat mit der Punktewertung 10, ist das komplett fatal und katastrophal und gehört sofort repariert und auch gehört dieses Thema auch sofort vom Netz genommen oder hinter Firewalls, damit die ja nicht ausgenutzt werden. Meistens sind das trivial ausnutzbare Fehler. Kommen wir zum ersten Fachbegriff, Command Injection. Command Injection heißt, dass man selbst kontrollierbare Kommandos in ein System injiziert. Durch eine Kommandozeile oder durch irgendeinen Parameter, mehrfach irgendeine Art und Weise, wo man eigene Kommandos einfügen kann oder eigenen Text einfügen kann, dass man da weitere Kommandos im Endeffekt mit einfügt und die dann mit ausgeführt werden, obwohl es nicht sein dürfte. Ich habe auch ein relativ aktuelles Beispiel von SAP. Also SAP hat zwei so Software-Programme, das SAP Solution Manager und SAP Focused Run. Und das ist von Mitte Oktober, da gab es eine Command-Injection via manipulierten Cookie. Cookie kennen die meisten Leute, das sind diese Dateien im Computer, die man bekommt, wenn man eine Webseite ansurft. Da sind im Endeffekt die, so eine Session oder deine Login-Daten, Login-Informationen drin gespeichert. Und da, man kann Cookies einfach manipulieren, also die kann man verändern am Computer. Und in dem Fall wurde das Cookie manipuliert, da wurden Sachen geändert. Und wenn man den Server aufgerufen hat, hat er das Cookie nochmal ausgelesen gehabt. Und durch diese Veränderung konnte man im Endeffekt lesen und ändern von Systemdateien erwirken. Das hat auch einen CVSS-Score von 10,0, also komplett kritische Sicherheitslücke. Und ich habe auch gelesen, ein Adversary, also so eine Info zu der Sicherheitslücke, war der temporäre Fix war im Endeffekt, man soll doch bitte einfach mal die Systeme deaktivieren und warten, bis eine Patch da ist, was ich so bei einer Seite gelesen habe. Aber grundsätzlich ist es ein katastrophaler Fehler, der eigentlich nicht passieren dürfte, aber da Software von Menschen gemacht wird und Menschen natürlich nicht fehlerfrei sind, kann das mal passieren. Dann kommen wir zu DOS, heißt Denial of Service, heißt im Endeffekt Unterbrechung des Dienstes durch beispielsweise ganz viele Anfragen, dass man auf einen Server ganz viele Anfragen macht und der schafft es nicht mehr, diese ganzen Anfragen zu bearbeiten und bleibt dann stecken. Beispielsweise, es gibt dann DDoS, also mit 2D am Anfang, das ist Distributed Denial of Service, das ist im Endeffekt, wenn ganz viele Computer drauf den Server angreifen und nicht nur einer. Es kann nicht nur durch irgendwelche Aufrufe von einem Server sein, das kann auch genauso sein durch eine Lücke, dass sich irgendwie ein Dienst aufhängt durch ein falsches Kommando oder durch eine fehlerhafte Datei. Es kann auch zu Denial of Service führen. Dann Backdoor, ist wahrscheinlich vielen geläufig, ist mehr eine eingebaute Methode, um Authentifizierung bzw. um Verschlüsselung zu umgehen von einem System. Das kann einerseits ein fest einprogrammiertes Passwort sein, das können schwache Algorithmen sein, wo man das knacken kann. Das kann eine versteckte Seite sein, wo man die URL kennen muss, um darauf zuzugreifen. Also es gibt verschiedene Methoden, wie man ein Backdoor ausnutzen kann. Also geläufig ist normalerweise irgendein festes Passwort, das irgendwo im Programm reinprogrammiert ist und wer das Passwort kennt, kann sich einfach einloggen, ohne die Nutzerdaten zu kennen oder ohne Accountdaten zu kennen. Ein gutes Beispiel jetzt für ein Backdoor, es ist schon jetzt älter und der Lynx hat schon seinen Vortrag schon genannt, war das NSA-Backdoor von Juniper. Das war schon in den 2008 bis 2015er Jahren war das drinnen in Juniper-Geräten. Es war ein kryptografisches Backdoor, also in der Kryptografie gab es da bestimmte Parameter, die verändert wurden, die dann aber dafür sorgten, dass man die Verbindungen entschlüsseln konnte. Was aber jetzt aktuell jetzt neu ist, die sind die News, dass auch ein zweiter Staat das auch ausgenutzt hatte. Also die NSA hat irgendwie es geschafft, dass Juniper dieses Backdoor einbaut, diesen Algorithmus. Und es stellt sich dann im Nachhinein heraus, dass auch ein zweiter Staat den gefunden hatte und den auch ausgenutzt hatte und nicht nur die NSA. Dann ganz interessant im Report ist, die NSA hat ein Lesson Learned gehabt, aber sie können dieses Dokument nicht mehr finden, wo das drinstehen soll. Also das ist schon etwas absurd. Also ich bin mir nicht sicher, ob die da das doch haben, aber ja, lieber sagen, wir können es nicht mehr finden. Vielleicht hat es der Office Dog aufgefressen oder so. Dann kommen wir zum Auth-Bypass, also Authentication Bypass ist im Endeffekt Umgehung der Authentifizierung durch irgendwie Zugriff auf irgendwelche Dateien, wo man keine Login-Daten braucht. Es gibt da verschiedene Wege, um halt eine Authentifizierung umzugehen oder durch einen kaputten Mechanismus, dass man sich irgendwie einloggen kann ohne Passwort, weil da irgendwas fehlerhaft ist mit einem bestimmten Kommando. Auch jetzt neu oder jetzt eingefügt für dieses Jahr ist der Datenverlust. Es gibt zwei Arten von Datenverlust. Es gibt das eine Mal mit, was für ein schönes Archiv da öffentlich verfügbar ist, oder 404, das Backup ist nicht gefunden. Und da habe ich ein paar Beispiele für Datenverlust heute mitgebracht. Fangen wir an mit Israels Fehlerregister. Das war Anfang des Jahres, das war eine sehr schlecht implementierte Applikation und Da steht schon, the code revealed all the usernames and passwords of system admins, allowing one to log in and download the registry. Das heißt, in dem Source Code dieser Applikation, den man einfach öffnen konnte, das war ein Browser, so eine Applikation im Browser, konnte man einfach im Quelltext waren die Benutzerdaten von den Systemadministratoren, mit denen konnte ich einfach einloggen und das komplette WLAN-Register einfach runterladen. Also war komplett schlecht implementiert, die Applikation. Und das komplette WLAN-Register Israels wurde damit geleakt. Also es ist wirklich katastrophal. Da sage ich nur, wir sollten nicht digital voten, sondern Pen and Paper, also Stift und Papier ist eigentlich the way to go. Dann das nächste, fürs nächste Ding ist die Sache, dass das perfekte Hacking-Tool dafür war einfach der Windows Explorer, weil man einfach darauf zugreifen konnte. Es gibt ja diesen Autoverleih namens Buchbinder und ja, der hatte sein Backup in der Öffentlichkeit. Also man konnte über SMB-Port 445, über Samba, konnte man auf diesen Backup-Server einfach zugreifen. Es war kein Passwort notwendig. Das heißt, wenn man einfach nur die IP-Adresse gekannt hat, hat man mit dem Windows Explorer darauf zugreifen können. Und das Fatale war im Endeffekt, es waren 3 Millionen Kundendaten abrufbar. Es waren Passwörter im Klartext, also nicht verschlüsselt, nicht gehasht, gar nichts. Die konnten einfach zugreifen auf die Passwörter. Und das Schlimmste, finde ich, waren 10 Jahre an Daten. Also es waren circa 10 Terabyte an Daten, die dort vorgefunden wurden. Auch der Finder dieser Lücke hat sich zweimal an Buchbinder gewendet gehabt und die haben nicht reagiert gehabt. Dann hat er sich an Heise gewendet, dieses IT-Magazin. Und erst als Heise nochmal dort angeklopft hat mit, hey Leute, da ist was, haben sie das behoben. Das ist wirklich unglaublich. Der hat sich echt zweimal bei Buchbinder gemeldet gehabt und die haben nicht reagiert gehabt. Ich habe jetzt letztens mal wieder geschaut. Es gab leider bis jetzt keine weiteren Infos, was dann weiter passiert ist, weil es eigentlich auch ein riesen Datenschutzverstoß, dass da 3 Millionen Kundendaten öffentlich abrufbar sind. Also ich habe leider keine weiteren Infos gefunden, ob es da ein Bußgeld gab oder ob da was passiert ist. Das Letzte, was ich noch weiß, ist, dass da Anwälte Kunden gesucht haben, die dann eine Massenklage oder Gruppenklage mitmachen wollten. Aber leider weiß ich nicht, was jetzt noch passiert ist, ob sie jeweils die Strafe bekommen haben oder nicht. Auch ein harter Fall ist das Gericht Berlin. Das ist für sehr sensitive Fälle zuständig. Da war Emotet, ist auf die Maschinen aufgetaucht. Also es ist eine Schadsoftware, die nochmal Ransomware und andere Schadsoftware nachlädt, die auch über gefinkelte E-Mails, also sehr gut gemacht E-Mails verschickt wird. Das Gericht hat den forensischen Bericht, also der forensische Bericht wurde vom Gericht veröffentlicht, ist frei einsehbar, jeder kann ihn lesen. Der Money Quote vom Bericht war, es wird empfohlen, die gesamte Windows-Domäne neu aufzusetzen, um auch eventuelle Altlast nicht zu übernehmen. Also im Endeffekt, man muss das komplette Netzwerk komplett neu aufsetzen für das ganze Gericht. Auch fatal ist, im Bericht steht, dass der Endpoint-Schutz versagte, weil die Schadsoftware war bekannt. Also die wurde schon von anderen Antiviren-Software-Produkten schon erkannt. Bei deren Produkt, was die hatten, wurde es nicht erkannt. Ich weiß nicht genau, was das Problem war, ob es nicht geupdatet war oder ob sie es nicht hatten in deren Signatur-Datenbank. Aber sie hatten McAfee-Antivirenschutz und er hatte das nicht gefunden. Der hat das nicht gesehen und da hat dann die Schadsoftware gewütet. Auch fatal war, dass sie keine Netzwerksegmentierung hatten. Also das Netzwerk war nicht verteilt, also es war nicht in mehrere verschiedene Bereiche aufgeteilt. Und es gab auch keine ordentlichen Logs. Im Endeffekt wussten die nicht, wann das genau passiert ist. Sie konnten es ungefähr eingrenzen, aber sie haben keine Logs gehabt. Anscheinend gab es nur maximal 30 Tage an Logs, die dann jeweils dann weitergelaufen sind und das alte wurde gelöscht oder überschrieben. Das heißt, das war auch katastrophal und jetzt mussten jetzt alles neu aufsetzen und Daten sind abhanden gekommen. Also es ist wirklich eine Katastrophe, vor allem für ein Gericht, was vor allem super sensitive Fälle, wie soweit ich mich erinnere, auch so Terrorfälle und so weiter verhandelt. Das war wirklich katastrophal. Zu den ganzen Datenverlust hoffe ich mal, dass das DSGVO auch eine Motivation sein wird, für die Firmen da das besser zu schützen. Und weil es gab schon ein paar Urteile, die ordentliche Strafen rausgehaut haben und Firmen bestraft haben, weil sie nicht für Daten aufgepasst sind. Und ich hoffe, das motiviert andere Firmen auch endlich ordentlichen Datenschutz zu betreiben, um davor zu schützen und die Kundendaten zu schützen. Weil das sind wirklich teilweise sensible Daten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Man kann wirklich viele Sachen damit machen. Man kann sich an andere Leute ausgeben, man kann in deren Namen Sachen bestellen, man kann Accounts registrieren, wie auch immer. Und das ist wirklich fatal, was man mitmachen kann mit solchen Daten. Kommen wir zu Responsible Disclosure. Responsible Disclosure ist ein Prozess, in dem man einen Hersteller über gefundene Fehler in deren Software oder Applikation informiert. Man gibt dann dem Hersteller eine Zeit, um das zu reparieren. Entweder man sagt, okay, wir haben eine Deadline oder eine fixe Zeitspanne. Und danach wird das öffentlich publiziert. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das macht. Also die einen sagen zum Beispiel, es gibt Google Project Zero, die auch Lücken finden. Die geben dem Hersteller 90 Tage, das ist eine harte Deadline. Und nach 90 Tagen wird das veröffentlicht, egal ob das jetzt repariert wird oder nicht. Es gibt da verschiedene Ansichten, wie gut das ist. Ich persönlich denke, dass das mit einer gewissen Deadline sehr wohl okay ist, weil man auch im Endeffekt auch ein bisschen den Hersteller natürlich motiviert oder unter Druck setzt, also wirklich was repariert und das sich nicht unrepariert lässt. Ab und zu geht es nicht immer, aber grundsätzlich finde ich es ein gutes Konzept, um Sicherheitslücken auch repariert zu bekommen in den Produkten. Hilft natürlich nicht bei irgendwelchen Herstellern aus China oder wo auch immer, die irgendein Produkt herstellen und dann nie wieder ein Patches rausgeben dafür. Das ist, für die hilft es nicht, aber auf jeden Fall für so große Hersteller wie Google oder Microsoft, die sind da schon eher motiviert, das zu patchen in Großteil der Fälle. Remote Code Execution, RCE, ist im Endeffekt eigenen Code oder eigene Programme auf einem entfernten Ziel auszuführen. Das heißt, ich könnte irgendwo auf einem anderen Computer meinen Code ausführen, irgendein Programm starten, ohne Zutun von dem anderen Computer oder von einer anderen Person normalerweise. Das ist so Remote Code Execution, also ich habe volle Kontrolle über den anderen Computer. Ein Beispiel, ein sehr bekanntes Citrix Netscaler, war von Anfang des Jahres. Die Lücke wurde prominent Citrix getauft. Es war ein super trivial ausnutzbarer Bug, also Path Traversal, das heißt, man konnte da in der Ordner überspringen und damit auf Dateien zugreifen und Passwörter auslesen und so weiter. Das ist eigentlich ein relativ, sagen wir, trivialer Fehler zum Finden und zum Ausnutzen. Kann man auch relativ trivial eigentlich auch reparieren oder das auch patchen, jedoch war das in der Software vorhanden. Und das Dramatische war, es ist eine Enterprise-Software, das wird von Regierungen und Konzernen weltweit eingesetzt und das hat mehrfach zu einer Remote-Code-Execution geführt und auch nach ein paar Tagen, wo das publik wurde, gab es auch einen öffentlichen Code, mit dem man es ausnutzen konnte. Und wenn das mal öffentlich ist, nutzen das wirklich Kriminelle aus und machen da Kampagnen und tun da auf alle möglichen Instanzen das ausführen und ihre Schadsoftware hinterlegen. So, wenn man das nicht sofort patcht, kann man das System als kompromittiert betrachten und kann alles neu aufsetzen, wenn man das nicht sofort patcht. Und es gab es noch immer Meldungen, dass noch immer genug Citrix-Netzkeller-Instanzen noch immer offen sind, die nicht gepatcht waren. Das ist auch so eine Sache, es kann echt reichen, dass man zu spät ist, dass es dann kompromittiert ist. Und dann fängt erst die Arbeit richtig an, zu schauen, ob irgendwie was passiert ist oder ob da jemand schon was gemacht hat, ob da wer eingedrungen ist und dann die komplette Infrastruktur nochmal neu auszurollen, neu zu konfigurieren, ist wirklich viel Arbeit und wünscht man keinem Systemadministratorin. Ja, empfängt ihr gerne E-Mails? Ich empfange E-Mails mittlerweile nicht mehr so gerne, gibt bessere Alternativen, aber viele sind immer noch E-Mails E-Mails, müssen immer mit E-Mails arbeiten. Und es gab auch letztens Anfang des Jahres was Tolles oder weniger Tolles und zwar von OpenBSD, der Mail-Server, OpenSMTPD. Da gab es einen Exploit via E-Mail, das heißt, man schickt eine E-Mail hin und konnte dann im Endeffekt Code remote ausführen. Es war auf 64 Charaktere beschränkt, die E-Mail, damit das ausgeführt werden kann, aber man konnte diese Limitierung umgehen. man hat aus der Vergangenheit gelernt, da gab es den Morris Worm, der hat diesen Body, also den Body-Text ausgeführt. Und die haben im Endeffekt im Body-Text von E-Mail ihr Shell-Skript niedergeschrieben und das per Mail versendet und haben darauf referenziert und haben das ausgeführt. Das heißt, damit konnten diese 64 Charaktere Limitierung damit umgangen werden. Und dann hatte man viel mehr Charaktere zur Verfügung, um Shell-Skripte auszuführen. Hat dazu geführt, dass wir im Endeffekt auf dem Mail-Server mittels einer E-Mail seinen eigenen Code ausführen konnte, ohne Zutun von irgendwen. Einfach Mail hinschicken und hat den Code ausgeführt. Auch eigentlich Katastrophe, sowas zu haben. Aber passiert, wie schon gesagt, Menschen schreiben Code und da können mal sich Fehler einschleichen. Ja, Proof of Concept. Proof of Concept ist im Endeffekt ein Beweis, dass man irgendeinen Code ausgenutzt hat oder eine Lücke gefunden hat. Und der klassische Proof of Concept ist im Endeffekt, dass man einen Taschenrechner aufpoppen lässt. Also man führt seinen Proof of Concept aus am Computer und lässt dann zum Beispiel einen Taschenrechner aufpoppen. Das ist so der Klassiker. Es kann auch andere Dinge sein, aber sowohl vor allem unter Windows ist es meistens so, wenn man Proof of Concept, dass man einen Taschenrechner aufpoppen lässt und sagt, okay, ich kann jetzt auf deinem PC zum Beispiel Code ausführen oder Programme starten. Auch kann ein Proof of Concept sein, dass man irgendwo einen Account anlegt, obwohl er das nicht können sollte oder Dateien löscht. Also es kann verschiedene Formen haben, wie so ein Proof of Concept ausschaut. Aber wie schon gesagt, der Klassiker ist einfach einen Taschenrechner starten und zu demonstrieren, dass man Programme ausführen kann. Ja, ihr wisst schon, die letzten Jahre, ich habe es mir so mit, ja, kann ich eine Live-Demo haben. Leider, ihr wisst ja, man ist immer viel beschäftigt. Und dieses Jahr wollte ich eine Live-Demo machen, aber da gibt es mir diese Komponente namens Zeit, die auch andere Sachen von mir möchte. Ich habe jetzt keine Live-Demo heute mit, aber ich habe danach noch noch Demo-Videos von anderen Sachen dabei, wo man auch was Tolles sieht. Ein andermal. Kommen wir zum Thema Kryptographie. Kryptographie ist ein sehr komplexes Thema. Und Implementierungsfehler können die Vertraulichkeit aushebeln. Das heißt, wenn man irgendwas mittels Kryptographie sichert und verschlüsselt und da irgendwas falsch macht, kann es leicht sein, dass die Verschlüsselung nicht sicher ist und man das Geheimnis dann entschlüsseln kann oder es gar nicht ordentlich verschlüsselt ist, wie auch immer. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man Kryptographie einsetzt, die einerseits solide ist, auch mittlerweile, oder es wird auch wenn sie ordentlich ist, auch mit Beweisen und mathematisch auch geprüft und da wird auch wirklich eine Verifikation gemacht von der Kryptographie und im Endeffekt Kryptographie ist schwer und es ist nicht trivial und man kann schnell mal irgendeinen Fehler machen, irgendwas vergessen, irgendeinen Wert zu niedrig anzusetzen oder also es passiert leider viel zu oft, dass Kryptographie falsch implementiert wird oder fehlerhaft ist und das führt dann zu verschiedensten Lücken. Und ich habe noch ein paar Beispiele zur Kryptographie. Und zwar Kryptoleaks. Es gab diese Krypto AG, diese Firma in der Schweiz, und die hat Hardware verkauft, die Dateien verschlüsselt hat mit Kryptographie. Und es gab schon seit über 20 Jahren ein offenes Geheimnis, dass diese Firma irgendwie zum Geheimdienst irgendwas mit Geheimnis zu tun hat. Und dann letztes Jahr, oder ich glaube dieses Jahr, nee, müsste letztes Jahr gewesen sein, haben Journalisten Material bekommen, dass das belegt hat, dass diese Firma im Endeffekt dem BND und der CIA gehört hat. Zwischen 1970 bis 1993. Irgendwann in der Zeit ist mal der BND ausgestiegen, das ist irgendwie zu heiß geworden und die CIA hat damit noch weitergemacht. Ich glaube, bis 93 war das dann noch in der Hand von der CIA, beziehungsweise nach 93. Aber im Endeffekt waren diese beiden Geheimdienste waren in der Firma involviert und haben Backdoors gehabt in der Kryptographie und konnten jegliche Kommunikation, die über diese Hardware verschlüsselt wurde, konnten die aufknacken und konnten die Inhalte lesen. Sie haben diese gebackdoorte Krypto-Hardware an andere Staaten und Regierungen verkauft. Das heißt, sie haben anderen Staaten diese Hardware verkauft und die haben das benutzt und haben gedacht, das ist alles sicher und haben damit vertrauliche vertrauliche Kommunikation getätigt mit ihren Botschaften, mit Partnern, wie auch immer. Der BND und die CIA konnten die meisten Daten entschlüsseln, die dadurch verschickt wurden. Das kann man am besten mit dieser Grafik veranschaulichen. Die haben halt die Hardware verkauft, haben die Staaten dafür zahlen lassen und haben nebenbei noch haben sie noch im Endeffekt hinters Licht geführt und haben eigentlich alles mitlesen können, was sie da vertraulich hin und her geschickt haben. Aber jetzt Spaß beiseite. Man muss auch sagen, dass die CIA und der BND auch über Menschenrechtsverletzungen und Mord wussten, dass da verschickt wurde über diese Hardware, über die Nachrichten. Sie haben nichts dagegen gemacht. Auch ein Mitarbeiter von dieser Firma war fast ein Jahr im Iran inhaftiert. Er wusste von der ganzen Sache gar nichts. Er ist dann, glaube ich, auf Lösegeld freigekommen nach einem Jahr. Er wurde auch danach gefeuert, dieser Mitarbeiter, und er wusste wirklich nichts davon. Er hat auch das Gefühl gehabt, dass die Leute, die ihn festhalten, diesen Mitarbeiter, mehr wussten als er über die Firma, wo er gearbeitet hat. Er hat dann auch angefangen, ungemütliche Fragen zu stellen, und im Grunde genommen hat alles dann dazu geführt, dass jetzt am Schluss Journalisten die Information bekommen haben, dass es wirklich der Fall war, dass der BND und die CIA dahinter waren und da ihre Finger im Spiel hatten. Kommen wir zu Zero Logon, das ist relativ neu, die Lücke. Ich glaube, August war das, 2020. Da gab es einen schwachen kryptografischen Algorithmus, der verwendet wurde. Und man hatte in großen Unternehmen einen DC, einen Domain Controller. Das ist der zentrale Server, wo im Endeffekt alle Accounts verwaltet werden von der ganzen Firma. Da werden alle Accounts verwaltet von den Mitarbeitern, werden alle PCs verwaltet von den Mitarbeitern. Das ist so der zentrale Server in einer Firma normalerweise für die Infrastruktur. Und durch diese Sicherheitslücke konnte man sich als beliebiger Account gegenüber diesem zentralen Server ausgeben. Und dann konnte man noch dazu entweder das Passwort resetten oder ändern von diesem Account. Das hat dann dazu geführt, man konnte diesen kompletten zentralen Active Directory oder Domain Controller Server übernehmen. Und damit hast du mehr für das komplette interne Netzwerk kompromittiert. Es hat einen Score von 10 von 10 Punkten, also komplett kritisch. Die einzige, sagen wir mal, gute Sache war in dem Fall, dass diese Domain Controller normalerweise nicht nach außen exponiert sind ins Internet. Sie sind nur im internen Netzwerk verfügbar. Aber sobald ein Angreifer oder eine Angreiferin im Internetnetzwerk ist und die Adresse von dem Internetserver kennt, hat sie im Endeffekt voll Zugriff aufs Netzwerk und hat gewonnen. Also wenn man einen Angreifer im Netzwerk hat, dann ist man mit dieser Sicherheitslücke, hat man das komplette Netzwerk kompromittiert, weil der ist auf den zentralen Server, auf alles Zugriff und hat gewonnen. Aber eine sehr, sehr katastrophale Lücke. War ein schwacher kryptografischer Algorithmus, wo sie einen Fehler gemacht haben bei der Implementierung und hat zu diesem katastrophalen Ergebnis geführt. Kommen wir auch zu Hardware-Sicherheit. Wir haben nicht nur Software, sie haben auch natürlich Hardware-Appliances und Hardware-Geräte, die auch natürlich sicher sein sollten. Und wir kommen zu CDPwn, da habe ich auch das Demo-Video, was ich versprochen habe. CDPwn ist eine Sicherheitslückenansammlung, die an Ciscos proprietäres Discovery-Protokoll, in dem wurde das gefunden. Das waren 5 Zero-Days. Also Zero-Days sind im Endeffekt unbekannte Lücken, die nicht bekannt sind und erst dann publiziert werden. Und damit heißt es noch Zero-Days. Und 5 Lücken wurden publiziert. 4 Remote-Code-Execution-Lücken und eine Denial-of-Service-Lücke. Es waren sehr viele Geräte betroffen. Das waren Switches, Router, IP-Telefone und Firewalls. Und ich zeige mal dieses IP-Phone-Takeover-Demo-Video von der Gruppe, die das gefunden hat. Do 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 haben echt dann auf dem Telefon hochgeladen und haben dann das Spiel auf dem Telefon gespielt, also wirklich eine Augenweide. Also mit der Lücke haben wir das komplette Telefon übernommen, konnten Doom spielen, können Telefone blinken lassen, können Maverick alles mögliche machen, sie aus dem Netzwerk hauen, pipapo, also crashing VoIP with Broadcast Message, also komplett alle Telefone crashen, also wirklich eine mächtige Sicherheitslücke, die sie da gefunden haben. So. Ah, warte, das wollte ich schließen. So. Weiter geht's. Dann kommen wir zu Prozessoren. Oh, das ist ein schweres Thema. Prozessoren in allen möglichen Geräten drinnen, in deiner Waschmaschine, im Computer, natürlich im Auto. Ich habe leider kein... Mein bester Rat wäre alles einschmelzen und neu machen. Vor allem Intel hat das sehr viele Probleme gehabt mit verschiedensten Lücken. Es ist komplex, so einen Prozessor zu bauen. Sicherheit ist auch schwer, weil eigentlich einmal in Silikon gegossen, kann man es schwer reparieren. Schweres Thema. Grundsätzlich neu machen, ist mein Tipp. Sind auch dabei, aber das, was vorher schon kaputt ist, kann man schwer reparieren. Muss man neu machen. Dann BlueFrag, auch einer meiner Favoriten, ist eine Remote Code Execution, wo keine Nutzerinteraktion nötig ist. Das heißt, man braucht nur die MAC-Adresse oder die Adresse von dem Bluetooth-Device und Android 8 und 9 Geräte waren betroffen. Das Problem war, 1000 Geräte werden nie einen Patch bekommen. Das heißt, sie werden für immer die Lücke haben und angreifbar sein. Der einzige Workaround in dem Sinne ist Bluetooth deaktivieren. That's it. Leider traurig, aber ist passiert und das Problem ist halt bei Android-Geräten halt oft, man kauft ja einmal, gibt zwei, drei Updates vom Hersteller und danach gibt es keine Updates mehr. Ja, Mikko Hyppönen kennen die meisten wahrscheinlich aus Finnland, Helsinki, von F-Secure. Es gibt dieses berühmte Hyppönen-Law, wenn immer ein Gerät als Smart beschrieben wird, ist es angreifbar. Und ich habe ein wundervolles Beispiel dafür. Es gibt Luca Bongiorni, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, hat so ein billiges Smartlock analysiert. Der Chip war gesperrt, also man konnte nicht einfach die Firmware auslesen, das war gut. Aber er hat gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir einen physischen Check machen von diesem Smartlock? Und da habe ich auch ein Demo dafür. Und zwar, da ist ein Versuchsaufbau, er hat das analysiert und es gibt hier Chip ist locked, also kann die Firma nicht einfach so auslesen, das ist super. Aber dann dachte ich, okay, wie wäre es, wenn wir einfach einen physischen Test machen. So, spielen wir ab. Ist zu das Schloss. Dann holt er sich Hilfe von dem Schraubenzieher, klopft ein bisschen drauf und das Schloss ist offen. Tja, was hilft die ganze Software, wenn es halt mechanisch einfach kompletter Crap ist? Ja, wie ihr seht, es muss auch physisch was herhalten, aber kommen wir auch zu wörtlicher Hardware-Sicherheit. Das Internet basiert auf DNS-Servern und es gibt die Root-Server. Und da gibt es eine Signierzeremonie, die müssen regelmäßig neu signiert werden. Und diese Schlüssel sind gut verpackt in einem Safe mit riesigen, dicken Wänden. Und im Februar wollten sie diese Zeremonie machen, die musste aber verschoben werden, weil der mechanische Öffnungsmechanismus von der Safe-Turn-Fehlfunktion hatte, die ist nicht aufgegangen. Also Safe sagt nein und öffnet nicht. Deswegen waren diese Schlüssel nicht zugreifbar und sie mussten diese ganze Zeremonie verschieben auf ein anderes Datum. Also ab und zu möchte ich halt wirklich gar nicht, auch mechanisch, und sagt nein. Auch ein Beispiel ist der Apple T2 Sicherheitschip, relativ neu auch die News. Es ist ein Security-Chip von Apple in seinen Devices, und die Sache ist die, die Lücke selber ist exponiert keine sensitiven Daten. Also man kann jetzt keine Dateien einfach so entschlüsseln mit der Lücke, wie auch immer. Aber man kann einen Keylogger einbauen. Das heißt, der kann im Endeffekt die Tastaturanschläge aufzeichnen, wenn man eingibt beim Festplatte entschlüsseln und irgendwo abspeichern. Es ist nur via physischen Zugriff möglich, das auszunutzen. Das heißt, man muss das Telefon oder ein Computer in der Hand haben oder darauf Zugriff haben physisch. Online geht das nicht. Und das große Problem ist auch da, es ist Hardware, es ist nicht patchbar, es ist im Read-Only-Memory, also es wird einmal beschrieben und ist nicht mehr änderbar. Sie können diesen Chip nicht mehr ändern. Sie können jetzt neue produzieren, wo das repariert wird, aber alle alten Chips sind angreifbar und können ausgenutzt werden. Das ist oft das Problem von Hardware. Einmal in Silikon gegossen kannst, oft nicht mehr reparieren, weil es kaputt ist. Das ist also das Problem bei der Hardware-Security. Man muss eigentlich von Anfang an nicht korrekt haben. Wenn es nicht geht, ist es kaputt und man kann es nicht mehr reparieren. Ja, meine Voraussage 2018 war folgende. Das Männchen läuft da weg. Aber nachdem dann 2020 angefangen hat, hat sich das schlagartig geändert in das hier. Das ist nochmal um Welten schlimmer. Und es wird irgendwie nicht besser. Es ist irgendwie alles kaputt. Letztens wieder die Microsoft-Produkte. Es ist wirklich katastrophal. Und ich hoffe, es wird langsam besser, aber ich habe leider nicht so viel Hoffnung. Aber ich möchte auch gerne noch mit einem positiven Beispiel noch hier gegen Ende hin noch was bewirken. GitHub hat eine Benachrichtigung, wenn man aus Versehen private Schlüssel hochlädt. Da hat eine Person einen AWS-Schlüssel in ein öffentliches GitHub-Repo hochgeladen. Und nach 3 Minuten wurde der Schlüssel geblockt und automatisch der Key wurde automatisch restricted, also wurde einfach gesperrt. Weil GitHub, die einfach bei AWS meldet, hey, da ist ein privater Schlüssel hochgeladen worden, bitte sperrt das. Das geht mittlerweile teils automatisiert. Und das ist mal ein positives Beispiel, wie man Security richtig machen kann. Da machen Menschen Fehler, wird automatisch gemeldet und damit kann man keinen großen Schaden mehr anrichten. Ja, oft fragen Leute, was geht mich das an überhaupt? Und die Realität ist im Endeffekt, Security-Probleme betreffen uns alle in irgendeiner Form. Man nutzt Geräte, man fährt mit dem Auto, wie auch immer, oder man hat Computer, man benutzt im Endeffekt. Jeder ist irgendwie damit, hat eine Verbindung damit. Und was sind so die Probleme in der IT-Sicherheitsindustrie? Also das Problem ist oft, es gibt keine oder langsame Antworten auf gemeldete Fehler von Herstellern. Das heißt, man meldet eine Sicherheitslücke und die antworten entweder gar nicht oder nur langsam auf diesen Fehler. Auch ein Problem ist, es gibt keine richtigen Gesetze, die vorschreiben, dass man für eine gewisse Zeit IT-Sicherheitsupdates bereitstellen muss. Wenn man jetzt ein Telefon kauft, oft gibt der Hersteller nur 2 Updates raus und das war's jetzt. Wie vorher bei Android besprochen mit der Proof Rack, da werden 1000 Telefone nie wieder ein Update bekommen dafür. Und werden für immer angreifbar sein. Auch in diesem Problem ist, dass oft Firmen dann drohen gegenüber Sicherheitsforscherinnen mit Klagen, weil sie haben eine Lücke gefunden und die werden irgendwie böse oder so und wollen die verklagen. Und das ist auch ein Problem, dass oft die Firmen am längeren Ass sitzen und eigentlich, obwohl die Forscherin da was Positives machen will, wird eigentlich mit Klagen bedroht von den Herstellern. Natürlich auch die schlechte Softwarequalität. Das sieht man immer wieder mal. Schlechte Software basiert auf viele Bugs. Ist nämlich das Ding. Also Qualitätskontrolle ist wichtig und auch Reviews, wie auch immer. Und auch eines der wichtigsten Dinge, Verteidigen ist viel schwerer als Attackieren, weil im Endeffekt man muss nur einen Fehler machen als Verteidiger und hat verloren. Und die Attackierer können im Endeffekt so oft versuchen, wie sie wollen, auf verschiedene Arten. Ja, und was kann ich noch selber tun? Wichtig ist, ihr könnt Bewusstsein schaffen über IT-Security-Probleme im eigenen Umfeld. Ihr könnt eure Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen sensibilisieren, sichere Messenger und so weiter denen näher bringen und auch sagen, hey, Privatsphäre ist auch wichtig. Unterstützt eure lokalen NGOs wie Epicenter Works. Nutzt die DSGVO, checkt eure Daten bei den Firmen, nutzt Responsible Disclosure als Prozess und auch ganz wichtig, Privacy by Design, das ist super wichtig. Ja, macht die Welt zu einem sicheren Ort. Wenn ihr auch Interesse habt, es gibt hier noch ein paar Ressourcen, die Slides kommen online und endlich wird Adobe Flash Player Ende 2020 in den verdienten Ruhestand gehen, die werden es endlich End of Life machen, das heißt, Flash wird sterben. Nein, nicht ganz, aber it's way to go. in diesen Dingen noch Dank geht an meine bessere Hälfte, meine Familie und Freunde und auch an alle Leute, die Welt zu einem sicheren Ort machen. Und ja, vielen lieben Dank. Jetzt könnt ihr auch Fragen stellen.
Ja, sehr schön, dass ich jetzt auch unmuted bin. Erstmal vielen, vielen Dank, Hetty, für den Vortrag. Also ich fand erstmal, neben dem Inhalt, den ich eh beruflich natürlich gerne mag, hast du sehr gut die Zusammenhänge auch so in einfacher Sprache dargestellt, was wirklich hilfreich ist, weil wir ja auch immer versuchen, so die Basic Patterns irgendwie den Leuten näher zu bringen. Also darum erstmal herzlichen Dank. Call to Action war super. Es sind auch zwei Fragen reingekommen. Fangen wir mit der kleineren an. Jemanden, der sich als Hacker Neuling bezeichnet, der sagt, wie erkennt man eigentlich Hacker im Firmennetz?
Puh, das ist schwer. Also man kann Logs analysieren und schauen, ob sich da seltsame Pattern, seltsame Dinge, dass ganz viele Anfragen passieren oder sich ein Computer seltsam benimmt. Es ist so trivial. Also entweder gibt es irgendwie seltsame Sachen, die passieren, dass irgendwie Computer sich seltsam verhalten, dass irgendwelche Dateien plötzlich auftauchen, dass Accounts nicht mehr gehen oder es ist nicht trivial, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht, aber es gibt auch einige Informationen im Internet darüber oder auch einfach mit Kollegen austauschen oder Kolleginnen.
Okay, dann eine zweite Frage, die geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade schon angedeutet hast. Kann man nicht verklagt werden, weil man hackt? Die Person, die den Fehler bei Buchbinder gefunden hat, hat wahrscheinlich private geschäftliche Daten heruntergeladen, um dem Konzern zu zeigen, dass das funktioniert. Oder ist das kein richtiges Hacken und wird von den Zeitungen nur hochgepusht?
Wie war nochmal die Grundfrage jetzt, ob man jetzt nicht verklagt werden kann oder?
Ob die Möglichkeit des Verklagtwerdens besteht, wenn man sozusagen hackt. Also in Deutschland gibt es ja diesen Hacker-Paragraphen.
Ja, also natürlich gibt es immer die rechtlichen Probleme und man kann auch potenziell auch, man kann die auch einen Strick ziehen, wenn man wirklich möchte als Firma. Da gibt es auch die NGOs, die ja noch helfen und oft ist es auch die beste Möglichkeit, wenn man eine Sicherheitslücke findet, wendet euch aufs lokale CERT, das Computer Emergency Response Team. Das sind im Endeffekt lokale Sicherheitseinrichtungen, die für IT-Sicherheit im Land zur Verfügung stehen und die können vermitteln für euch. Das heißt, ihr meldet denen das mit, hey, ich habe da was gefunden, könnt ihr bitte zur Firma gehen und der das sagen, da ist was kaputt. Ihr schützt euch und habt eine seriöse zweite Partei, die für euch das dann macht.
Okay. Dann noch eine andere Frage. Gibt es ein Server-OS, das du gerne verwendest, welches schon sehr viele Sicherheitsfeatures mitbringt und per Default aktiviert ist?
Puh, schwere Frage. Also ich nutze selber gern Debian, Stable und auch ab und zu Ubuntu Server. Es hängt immer davon ab, was man gern haben möchte. Es gibt auch bessere Systeme, die auch bessere Security-Features haben, auch OpenBSD, also mit Jails die Sachen separiert. Es gibt per se nicht das super-dupers OS. Jedes hat seine Vor- und Nachteile. Man muss halt auch sich ein bisschen auch auseinandersetzen. Und es gibt auch ein paar auch OS, die natürlich mehr auf Sicherheit Wert legen. Einfach mal informieren, was es so gibt und mal auch ausprobieren. Das ist auch wichtig.
Mhm. Hier kommt noch eine rein. Du sagtest, dass du nur ungern E-Mail verwendest und es bessere Alternativen gäbe. Welche Alternativen nutzt du, um Nachrichten zu verschicken?
Ich nutze neben Threema auch Matrix vor allem. Ich finde Matrix ganz toll, weil es eine föderierte Alternative ist. Das ist ein Messenger im Endeffekt, den man auch auf eigenen Server hosten kann und es auch föderiert ist, mit anderen Servern kommunizieren kann. E-Mail ist halt, ja, man muss es noch immer nutzen und es wird auch in den nächsten Jahren auch sich nicht ändern. Es gibt wirklich in 10, 20 Jahren geht es vielleicht was mit Messengern eher, aber aktuell ist es state of the art leider und es ist auch teilweise auch kaputt und unreparierbar. Das heißt, meine Empfehlung ist persönlich Matrix oder auch Signal für One-on-One-Chat, aber das ist das, was ich gern verwende.
Ja, dann sind damit jetzt alle Fragen soweit durch. Hetty, herzlichen Dank für Security Fuckups 2020. Ich bin mir sicher, 2021 wird es auch wieder welche geben. Arbeitslosigkeit in der Branche gibt es ja irgendwie nicht so direkt. Und damit sind wir mit diesem Talk soweit durch. Gibt es ein Pausengespräch von deiner Seite?
Ich gehe noch im Pausenraum. Könnt ihr gerne vorbeikommen, mit mir noch plaudern, Fragen stellen. Ich bin dort zu finden gleich.